Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir treffen uns heute Abend, Tim und ich, zusammen nach dem 23:23 von Deutschland und Polen, dem letzten deutschen WM-Spiel bei der aktuellen WM, und wollen natürlich auf das Spiel schauen, es analysieren und uns mit dem Gesamtfazit natürlich noch ziehen, denn das deutsche Team ist, wie gesagt, ausgeschieden. Und natürlich wollen wir noch einen Blick werfen auf die restlichen Partien, die noch anstehen, denn Hauptrunde ist vorbei, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, das alles steht noch an, und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich habe ihn gerade schon kurz erwähnt, mit dabei ist mal wieder der Tim Detmann. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Spiel wie immer anfangen. 23:23 am Ende und ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das war ein ganz, ganz schwaches Spiel zum Abschluss.
Ja, die mit Abstand schlechteste Leistung des Turniers, würde ich jetzt mal sagen. Und das, obwohl man wirklich im letzten Angriff noch die Chance gehabt hätte zu gewinnen. Aber auch noch zwei, ja, genau. Und es dann am Ende fast noch verloren hätte. Also es war eine ganz zähe Partie. Ich bin ganz ehrlich, so eine Partie hätte gut und gerne auch als President's Cup-Spiel durchgehen können. Also es war, finde ich, also qualitativ auf gar keinen Fall auf dem Hauptrundenniveau, und ja, am Ende irgendwie eine gerechte Punkteteilung, weil auch die Polen fand ich jetzt gar nicht mal so gut, nur gefühlt war Deutschland das ganze Spiel über noch einen Ticken schlechter. Also ja, wirklich ein sehr, sehr ernüchternder Abschluss dieses Turniers.
Ja, also ich meine, es sah ja schon relativ viel aus, wenn beide Torhüter 13 Paraden haben. Also das spricht schon wirklich dafür, dass ja, die Torhüter eine wichtige Rolle gespielt haben und China dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel ja relativ low-scoring war. Aber man muss natürlich auch zugeben, also gerade der deutsche Angriff, er war ja durchaus gut gegen Brasilien, hatte wirklich einen absolut grottenschlechten Tag, was sie sich da zusammengespielt haben. Nicht nur im letzten Angriff, wo Philipp Weber irgendwie auf einmal nicht mehr wusste, wo er den Ball hinspielen wollte, weil irgendwie keiner irgendwie andersweise frei war, war es wirklich durch die Reihe weg, und wir haben wieder das Thema Chancenverwertung. Also das zieht sich einfach durch, dass man wirklich schlechte Würfe sich nimmt, schlechte Wurfauswahl trifft und ja auf halbe Höhe wirft, wo der Torhüter natürlich den Ball dankend abfängt.
Ja, 55% Quote im Angriff ist definitiv deutlich zu wenig. Und ja, du hast es gesagt, sie haben den Torhüter durchaus ja in die Partie eigentlich geworfen, ja, und gebracht. Das hat ihm schon geholfen, vor allem in der Anfangsphase. Und deswegen steht er dann halt auch am Ende bei 37% mit seinen 13 Paraden. Und ja, das war wirklich sehr ideenlos, hat es wieder gewirkt. Und am Ende, klar, die Quote bei Weber sieht jetzt nicht so schlecht aus mit 4 von 6 für ihn, aber insgesamt fand ich das jetzt ja wieder nicht wirklich gut, was er auf der Mitte gemacht hat. David Schmidt 4 Tore gemacht, aber halt auch 3 Fehlwürfe. Julius Kühn ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hat die ersten 3 Dinger verworfen, saß dann auch lange Zeit draußen, hat am Ende immer noch 1 Tor gemacht bei 4 Versuchen am Ende, aber also das finde ich, zeigt, ja, dass da nicht wirklich viel drin war. Auch das Spiel über den Kreis, was gegen Brasilien ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, heute gar nicht vorhanden. Goller 2 Tore aus 2 Versuchen. Also, ja, das war wirklich alles in allem vorne wie hinten eigentlich schlecht. Und vor allem in der Abwehr, wenn man, also das finde ich, spricht noch mal mehr dafür, dass Polen heute auch wirklich nicht gut war. Also man hat nur 23 Gegentore bekommen und trotzdem fand ich die Abwehr richtig schlecht heute. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen bezeichnend dafür, ja, wie schlecht gefühlt beide Mannschaften heute irgendwie aufgetreten sind.
Ich meine, wenn wir jetzt mal über den Kreis reden, also es war ja jetzt nicht so, dass man es nicht versucht hat, aber das waren halt Anspiele mit dabei, die halt keiner fangen kann. Also, dass du dann, wenn da 3 Leute um Goller rumspielen, versuchst, den Ball irgendwie an Goller zu bringen, das kann nicht funktionieren. Also da haben sie dann in den falschen Situationen versucht, den Kreis mit einzubeziehen, und dann halt in den richtigen, halt haben sie es halt nicht gemacht. Also Ich fand es wirklich, also das war wirklich teilweise echt, wo ich mir denke, meine Güte, also das war wirklich überhaupt nicht gut gespielt und ja, es ist wirklich ideenlos. Philipp Weber ist, ich meine, wir hatten es mal in diesem Spiel wieder gesehen, er ist ein guter Shooter und ein guter 1 gegen 1 Mann, aber er ist kein Regisseur und das merkt so einfach dieses Vakuum, was es auf dieser Mitteposition gibt, das kann er nicht füllen, das wird er auch nie füllen. Er ist ein für mich ein guter Rückraumlinker, weil er wirklich beweglich ist, agil in seinen Aktionen, aber ein Spiel Struktur zu geben, Leute in Szene zu setzen, wie einen Julius Kühn, der als Shooter, den muss man in Szene setzen, der kann sich das nicht selbst kreieren, das schafft er halt konstant und das finde ich halt schade, dass das also entweder nicht sieht oder nicht sehen will oder einfach aufgrund der Alternativen ihn einfach die ganze Zeit dorthin stellt, also das, ja, das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht wirklich, wieso man in dem Spiel, in dem es halt wirklich um eigentlich nichts mehr ging, außer halt ja immerhin noch Dritter zu werden in der Hauptrundengruppe, dass man Juri Knorr nur knapp 7 Minuten Spielzeit gibt.
Michalczyk gar nicht spielt.
Ja, genau, Michalczyk gar nicht spielt. Also das finde ich auch schon ein bisschen fragwürdig. Vor allem, also wenn Weber jetzt wirklich in jedem Spiel konstant abgeliefert hätte, okay, aber also, keine Ahnung, vor allem im Hinblick jetzt auch auf das Olympia-Quali-Turnier muss man da schon jetzt, hat man weiterhin ein großes Fragezeichen auf der Mitteposition und insgesamt im Angriff, auch wenn man durchaus schon hier und da gute Phasen hatte offensiv, es bleibt das Problem, dass es nicht konstant gut ist und das kann gegen noch bessere Gegner dann einfach nicht funktionieren, wie man halt gegen Ungarn und Spanien zweimal gesehen hat.
Genau, auf jeden Fall. Und dann lass uns auch dann bisschen auch dann in die Positionsanalyse einfach reingenommen und uns mal angucken, okay, wie hat das gut funktioniert? Lass uns mal auf links außen anfangen, in der Position natürlich, um die viel diskutiert worden ist. Uwe Gensheim hat jetzt auch gerade nochmal beim ARD-Interview nochmal gegen den einen oder anderen Journalistenkollegen ausgeteilt und sind wirklich auch angegangen. Finde ich persönlich ziemlich mutig, aber hat natürlich auch recht, dass man dann eben auch Sachen aus dem Zusammenhang reißt. Das macht man dann für ihn dann auch ein bisschen, der ja auch relativ viel kritisiert wird, dann auch vielleicht dann noch ein bisschen gerne, um dann noch mehr natürlich Schlagzeilen zu sorgen, Klickzahlen zu sorgen und so weiter und so fort. Trotzdem, wie würdest du die Leistung von Uwe Gensheimer und dann natürlich auch von Marcel Schiller mit einordnen? War sie konstant gut oder war sie, ja, in Ordnung?
Also ich fange mal bei Gensheimer an. Mit dem Anspruch, mit dem er zu einem Turnier und zur Nationalmannschaft fährt, fand ich es tatsächlich ein ziemlich katastrophales Turnier. Also gefühlt hat er nicht abgeliefert, in keinem Spiel wirklich, auch heute 3 von 5. Also 60% ist für einen Außen keine gute Quote, das muss man halt so sagen.
Mal 1 von 3 vom Flügel ist, also 33% noch schlechter.
Ja, also ja, wirklich, jede Kritik an ihm ist bei diesem Turnier, muss ich ehrlich zugeben, berechtigt. In welcher Form das dann passiert, ist natürlich die andere Frage. Auch, also das Interview an sich, also jetzt nicht das gerade nach dem Spiel, sondern das davor, vor ein paar Tagen, nach dem Spanien-Spiel und nach dem Brasilien-Spiel war es, glaube ich. Ja, natürlich, er hat sich, finde ich, nicht wirklich clever geäußert, dass sowas dann gerne aufgegriffen wird. So halt, als er die rechte Seite des deutschen Angriffs so ein bisschen als Paradeseite herausgestellt hat, hat sich halt irgendwie nicht so clever angehört. Wobei man da sagen muss, also es ist ja vollkommen richtig. Also viel lief natürlich über diese rechte Seite, was logisch ist, wenn auf halb rechts ein Häfner aus Melsungen spielt und auf rechts außen Kastening aus Melsungen spielt. Die kennen sich. Da ist es klar, dass Kastening viele Chancen auch bekommt, die er ja mehr oder weniger gut genutzt hat, auch jetzt in diesem Spiel, 1 von 2. Vor allem Kastening sollte, finde ich, vielleicht mal kurz werfen. Also jetzt vor allem in den letzten beiden oder gegen Spanien wurden ihm auch ein paar lang wirklich weggenommen. Also auch heute wieder der eine,
mal den er verlaufen lang hat. Halb hoch.
Genau, ja, also das ist schon relativ dankbar für den Torwart. Und aber ja, ich bleibe erstmal bei links außen. Ja, wie gesagt, Gensheimer kann absolut nicht zufrieden sein und Kritik definitiv muss geäußert werden. Und ja, Schiller, finde ich, hat es eigentlich gut gemacht. Er war auf jeden Fall besser und konstanter. Hat, ich glaube, jetzt insgesamt 2 7-Meter verworfen in dem Turnier, was vollkommen okay ist noch. Alles andere war relativ sicher. Er hat da seinen Paradewurf. ein bisschen fraglich, warum die Torhüter da nicht ein bisschen mehr drauf spekuliert haben, weil er halt schon sehr, sehr häufig seinen Wurf in die rechte Ecke geworfen hat. Aber ansonsten war es für ihn, finde ich, auf jeden Fall ein mehr als solides, eigentlich ein gutes Turnier. Aber ich finde, er hat tatsächlich dafür sogar noch ein bisschen zu wenig Spielzeiten bekommen, dafür, dass Gensheimer halt wirklich nicht wirklich gut war.
Also jetzt mal den 7 Meter vorhin jetzt in dem Spiel gegen Polen, der war echt schlecht. Also da hat er neben das Tor geworfen, das kann er besser, das weiß er glaube ich selber auch. Da hat sich wahrscheinlich selbst am meisten darüber geärgert, aber davon mal jetzt mal abgenommen, war es wirklich von ihm ein solides Turnier. Und wie gesagt, Uwe Gensheimer hat viel höhere Ansprüche und wenn er da wirklich, er sieht sich ja selbst als einer der Besten mit Sicherheit an und da muss er dann auf jeden Fall dann ein bisschen mehr kommen als das, was er dann dort wirklich dann auch gezeigt hat. Lass uns zum Rückraum links kommen und dann auch natürlich auch ein bisschen zu dem Thema, was du angesprochen hast, weil ich finde halt auch, dass über rechts mehr lief, auch gerade in Einbindung mit außen als über links und wenn wir uns mit dem linken Rückraum beschäftigen, wirklich gut war das auch nicht. Also von keinem wirklich und also ich hätte manchmal noch mehr Spielzeit für Paul Drucks gewünscht, persönlich. Aber ja, Tim, mach du vielleicht.
Ja, also was ich vorhin in der Übertragung auch ganz interessant fand, dass Dominik Klein gesagt hat, war, dass die linke Seite des deutschen Rückraums und auch die Mitte sehr zur Mitte hingezogen ist und zur Mitte hingezogen spielt. Was dann natürlich verursacht, dass eben der Linksaußen nicht wirklich beachtet wird im Spiel. Ich glaube, das konnte man ganz gut erkennen. Man hatte in 2-3 Spielen teilweise Phasen, wo man Kühn wirklich in gute Wurfpositionen gebracht hat. Das hat teilweise Weber zum Beispiel auch wirklich gut gemacht. Aber auch da wieder nicht konstant. Dann das Problem, dass Kühn auch hier und da die freien Würfe dann nicht gemacht hat. Auch heute 1 von 4 ist für ihn nicht wirklich gut.
Ja. 50% also, Quote im Turnier auch nicht wirklich gut.
Genau. Also auch da gehe ich durchaus mit, dass Drucks vielleicht vor allem in dieser Mannschaft da sogar die bessere Wahl gewesen wäre. Auch heute 3 von 5 ist okay. Hatte, glaube ich, auch einen relativ freien, den er leider nicht unterbringen konnte, nachdem er sich im 1 gegen 1 durchgesetzt hat. Aber das hat er, finde ich, also als er ins Turnier so ein bisschen mehr reingefunden hatte, hat er da, finde ich, auch ganz gut abgeliefert. Was auf jeden Fall Hoffnung macht, dass er so sein Potenzial, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, jetzt konstanter abrufen kann. Aber irgendwie insgesamt war es solide, wenn man so bezeichnen will, aber mehr dann auch nicht wirklich.
Lass uns noch mal einen Namen sprechen, den wir noch aus dem vorgelassenen haben, Fabian Böhm. Was machen wir denn mit seiner Leistung? Also er hat jetzt 5 Minuten gespielt noch gegen Polen oder gut knapp 6 Minuten. Ich fand es überraschend, dass er dann im letzten Angriff auf einmal reinkam, als man in Überzahl dann gespielt hat, obwohl er da irgendwie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit fast gar nicht gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche. Da war ich schon ein bisschen sehr überrascht und das muss ich da auch irgendwie der Bundesliga ankreiden lassen, warum dann in so eine Situation dann Böhm, der quasi kalt ist, von der Bank kommt. Aber auch bei ihm finde ich, er ist ein guter Abwehrspieler, aber den wirklich höchsten Ansprüchen, finde ich, genügt er halt nicht.
Ja, vor allem offensiv, finde ich, ist es auf jeden Fall zu wenig. Da hat man natürlich so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, dass man mit Kühn und Drucks da eigentlich 2 hat, die das Potenzial haben, auch zumindest mehr als internationale Klasse, Top-Qualität auf die Platte zu bringen. Also quasi ähnlich wie wenn man einen Finn Lemke dabei hätte. Also ich glaube schon, dass Böhm da auch eher für die Defensive eingeplant war. Also das hat man ja auch gesehen, er ist so die erste und zweite Welle noch mitgegangen, aber dann auch sofort wieder raus in den meisten Spielen. Von daher auch eher ist da, glaube ich, offensiv passt da nicht so ganz rein. Ich glaube, gegen Österreich in der EM-Quali-Spielen hat er hier und da so ein paar lichte Momente im Angriff, aber auch da ist, glaube ich, nicht so, nicht für diese Mannschaft gemacht in dem Fall. Irgendwie in der Defensive fand ich ihn auf der 5-1 eigentlich gut im Vorfeld des Turniers. Finde ich, hat man während des Turniers dann gar nicht mal mehr so häufig gesehen. Ja, deswegen ist da halt auch irgendwie so seine Rolle ein bisschen geschrumpft. Das hätte ich eigentlich auch nicht so erwartet. Deswegen glaube ich, für ihn selber war es persönlich auch jetzt nicht wirklich so ein zufriedenstellendes Turnier. Ja, wie gesagt, also ich finde, in der Abwehr hat er seine Sache soweit gut gemacht. Offensiv ist er definitiv noch deutlich Luft nach oben. Ob das dann passiert, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich setze ja relativ große Hoffnung in Sebastian Heimann, wenn er wieder fit ist. Also da haben wir auf jeden Fall einen starken Mann, sowohl für die Abwehr als auch für den Angriff. Das wäre natürlich klasse, wenn er dann fit werden würde, dann auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Das ist auf jeden Fall, den wir uns notieren sollten und der damit sich auch noch Böhm in der Nationalmannschaft ablösen könnte. Lass dann auf Mitte kommen. Wir haben schon relativ ausführlich über Philipp Weber gesprochen und ja schon klar gesagt, dass da mehr kommen muss, wenn er vollkommen Mitte weiterhin spielen will. Lass uns über Juri Knorr und nachher Michalczyk reden. Michalczyk wenig Spielzeit bekommen, Juri Knorr jetzt auch nicht so super viel. Bewusst so, muss vielleicht da noch ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut werden. Und wie waren dann auch die Zeiten, wo sie dann nochmal haben spielen dürfen?
Marian Michalczyk kann ich gar nicht mal so viel sagen, weil er mir ehrlich gesagt nicht wirklich aufgefallen ist, wenn er gespielt hat. Also natürlich für ihn ist es ein bisschen bitter gewesen, dass er auch in der Vorbereitung und die Spiele gegen Österreich verpasst hat. Das war definitiv nochmal schwieriger, dann in die Mannschaft reinzufinden. Von daher, ja, also dass er das Potenzial hat, das ist ganz klar. Finde ich auch sowohl auf Halb als auch auf Mitte. Von daher, ich glaube, das war einfach der Fall, dass es da dass man mit ihm noch weniger eingespielt wäre oder gewesen wäre. Das hat dann ja vielleicht vom Timing her einfach nicht gepasst und von der Gesamtsituation her. Knorr, wie gesagt, ich finde es schade, dass er nicht so viel Spielzeit gesehen hat. Klar, er hat im Spiel gegen Spanien hier und da noch ein, zwei Fehler gemacht, die ja so natürlich so einem jungen Spieler passieren können. In dem Spiel natürlich sehr, sehr bitter, dass sie ihm dann passieren. Ja. Aber es gehört halt dazu, zu der Entwicklung. Ich denke aber, dass er bei dem Olympia-Qualiturnier hoffentlich mehr spielen wird. Zumindest im Spiel gegen Algerien hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Und bis dahin ist ja auch noch ein bisschen was in der Bundesliga zu spielen. Von daher kann er sich da, denke ich mal, auch seine Sicherheit wiederholen. Es sind, ich glaube, vorhin wurde gesagt, 5 Trainingseinheiten auch vorher noch mit der Nationalmannschaft. Ich denke, da wird es dann auch noch ein bisschen besser werden. Aber auch da ein bisschen schwierig, so ein wirkliches Fazit zu ziehen, weil so viel Spielzeit hat er halt auch nicht gesehen.
Das denke ich auch. Also ich fand auch gute Ansätze mit dabei. Wie gesagt, ein paar Fehlpässe da mit dabei, auch lagert gegen Spanien. Aber es ist junger Spieler, Jahrgang 2000, der steht noch vor seinen besten Jahren und daraus wird er nur entsprechend lernen. Wie gesagt, ich würde da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen dann in Michalczyk und auch in Knorr wünschen. Das sind mit Sicherheit zwei Leute, die in Zukunft gehört und dann auch vielleicht eher die Position ausfüllen können als Philipp Weber, der, wie gesagt, für mich mehr Rückraum-Linker ist als wirklich Rückraum-Mittelspieler. Lass uns auf Rückraum rechts kommen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, über Kai Häfner ein bisschen und auch natürlich David Schmidt und Antonio Metz wollen wir nicht außen vor lassen. Antonio Metz natürlich in seinem ersten Turnier nicht so viel Spielzeit bekommen, muss man aber auch zugeben, weil es auch die Kollegen David Schmidt und Kai Häfner, Tim, eigentlich gut gemacht haben. Sowohl Angriff als auch Abwehr waren sie einer der deutschen Lichtblicke, würde ich sagen.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde, Häfner hatte vor allem gegen Spanien wirklich sehr, sehr schöne Würfe dabei. Es ist einfach ein Spieler, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue. Er hat, finde ich, so das perfekte Gesamtpaket für einen Halbrechten. Also sowohl diesen Stemmwurf, den er einfach so über den Kopf vom Gegner ziehen kann, vom Block. Das 1 gegen 1 ist durchaus vorhanden. Er geht auch mal die langen Wege, er geht dahin, wo es wehtut. Also ähnlich wie ein Steffen Weinhold. Von daher finde ich, da hat er das im Verbund mit David Schmidt auch wirklich gut aufgefangen. Klar, dass Schmidt hier und da in der Abwehr auch noch sein Lehrgeld gezahlt hat, ist auch vollkommen klar. Das lag natürlich auch daran, dass eben der Innenblock nicht so erfahren ist, um ihm da vielleicht zu helfen in manchen Situationen. Aber auch heute im 1 gegen 1, wenn er sich durchgesetzt hat, 4 von 4, also ist wirklich à la Bonheur. Da kann man sich nicht beschweren. Die 0 von 3 aus 9 Metern, da kommt natürlich wieder dieses in die richtige Position bringen ins Spiel. Von daher, ja, muss ich auch sagen, auf halb rechts haben wir wirklich sehr, sehr gute Optionen. Wenn dann noch ein Steffen Weinhold dazukommt, ein Fabian Wiede war nicht dabei. Also
Franz Semper.
Die Franz Semper, genau. Also die
also Linkshänder. Nur mit Linkshändern spielen Rückraum, ja, würde ich sagen. Du spielst ja auch mit drei Rückraumrechten.
Macht das Ganze natürlich auch ein bisschen weniger ausrechenbar. Ne? Also kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass Gislason da überlegt, mit einem Weinhold auf der Mitte zu spielen oder wahrscheinlich noch eher ein Fabian Wiede. Ich glaube, das könnte tatsächlich so ein Mittel werden, das in kommenden Monaten ja noch ein bisschen mehr gesehen wird.
Lass uns auf rechts außen kommen, auf Timo Kastening und dann Patrick Grötzky, der den verletzten Tobias Reichmann ersetzt hat. Kastening fand ich, wie gesagt, blitzsauberes Turnier eigentlich, also das hat wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber du hast es angesprochen, das ein oder andere Mal kurz auch mal werfen, das bietet sich auch mal an, aber trotzdem fand ich das von ihm wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
Ja, hat eigentlich seine Leistung aus der Bundesliga soweit übertragen. Ja, du hast eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Da war nicht viel zu meckern. Das, was zu meckern war, ist anderen genauso passiert. Freie Dinger, die noch ein bisschen mehr rein müssen. Aber ansonsten war es, finde ich, auch wirklich eine gute Leistung. Ansonsten, ja, Grötzky hat dementsprechend auch nicht so viel Spielzeit gesehen. Hat seine paar Dinger, finde ich, auch soweit ganz gut genutzt. Aber da muss ich dann auch ehrlich sagen, dass ich nicht so die größten Ansprüche an ihn hatte bei dem Turnier, als er jetzt dazugekommen ist. Von daher vollkommen Soll. Für Reichmann natürlich bitter. Ich bin gespannt, wie lange er jetzt ausfällt. Das könnte natürlich jetzt so ein bisschen ihn ins Hintertreffen geraten lassen. Aber ja, ich denke, da muss man noch ein bisschen abwarten.
Genau. Ja. Lass uns dann auf die letzte Position im Angriff gucken und dann auch auf die zwei, die auch den deutschen Mittelblock gestellt haben, Sebastian Viernhalber und Johannes Goller. Ich fand Goller im Angriff wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Wenn er da mal angespielt wurde, hat er sein Ding auch wirklich konsequent reingemacht. Das ist schon wirklich sehr, sehr ansehnlich gewesen. Also wie gesagt, Film hat es dann zu wenig teilweise ihn gesucht. Aber man muss halt sagen, dass beide im Innenblock durchaus Lehrgeld bezahlt haben. Ich gerade Sebastian Viernhalber hat sich ja sehr häufig darüber oder sehr beschwert, dass er ihm der Zeitstrafen bekommen hat, die man vielleicht anderen nicht geben würde im Innenblock. Trotzdem finde ich, die haben es dafür, dass es ja so also quasi ins kalte Wasser geschmissen worden, eigentlich relativ gut gemacht.
Ja, also ich würde sagen, wir haben zum Beispiel diese knappen Spiele nicht aufgrund des Innenblocks verloren, was glaube ich so ein bisschen ja so die Sorge war, dass man in so engen Spielen vielleicht dann durch so leichtere Fehler das Ding dann verliert. Finde ich, war nicht unbedingt der Fall. Ich finde, sie haben sich Spiel für Spiel besser auch verstanden, besser eingespielt. Wie gesagt, Lehrgeld zahlen gehört da absolut zu bei so einem ersten Turnier, vor allem wenn man eben mit zwei so auf dem Niveau unerfahrenen Leuten bei so einem Turnier spielt. Ja, genau, absolut. Ja, auch heute waren wieder so ein, zwei Situationen dabei, wo beide ein bisschen zu offensiv, ein bisschen zu forsch rausgegangen sind, wo dann hinter ihnen sich ein Pole freilaufen konnte. Aber gut, das kommt dann irgendwie, ja, hoffentlich auch mit der Zeit dazu. Wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass Pekler und Winzek dann auch demnächst wieder dabei sind beim nächsten Lehrgang. Ich denke mal, also ich glaube schon, dass sie schon Lust haben auf ein Olympia-Quali-Turnier und vor allem auf die Olympischen Spiele. Von daher, ja, finde ich, sind sie gut eingesprungen, mussten natürlich auch viel spielen. Also da war jetzt auch nicht viel, vor allem für Goller, der gefühlt ja in jedem Spiel 50, 55 Minuten gespielt hat. Also das musste man auch erstmal so bewerkstelligen. Und von daher war das alles in allem tatsächlich sehr solide. Und eigentlich, ja, kann man sich da gar nicht mal so sehr beschweren.
Also das ist mit Sicherheit wichtige, wichtige Lehrzeit, die sie einfach mitnehmen. Ja. Und vielleicht eine Kombination, die wir dann eine gewisse Wiencheck oder Pekeland beim irgendwann mal in Rente gehen oder ein Karriereende machen. Durchaus vielleicht eine Option, die man vielleicht öfter sehen könnte. Lass uns dann zu den deutschen Torhütern kommen. Wir haben ja schon viel über Andi Wolf gesprochen, der auch schon ein Spiel aussetzen musste gegen Brasilien. Jetzt hat er sich sehr stark zurückgemeldet mit 13 Paradenquote von 38%. Ja, Silvio Einevetter fand ich, wenn er dann mal mit dabei war, eigentlich relativ solide. Und Jogi Bitter hat sich nach einem schwächeren ersten Spiel dann auch gut gefangen. Also Torhüter waren dann am Ende dann besser als vielleicht am Anfang.
Ja, das glaube ich auch. Ja, insgesamt, trotz jetzt dieses besseren Spiels heute und des wirklich guten Spiels von Wolf, das war halt der Wolf, den man erwartet. Ja. Alles in allem genau, trotzdem wirklich ein schwaches Turnier für seine Standards, für das, woran er sich ja auch selber persönlich misst. Von daher, ja, war es, denke ich mal, ja, ein Turnier zum Abhaken für ihn. Bitter, du hast es gesagt, hat es, als er dann reingekommen ist, sehr, sehr gut gemacht. Hatte sehr gute Phasen, wo die Mannschaft dann auch so ein bisschen durch ihn gepusht wurde in einigen Spielen. Ich glaube, zum Beispiel gegen Ungarn in der Schlussphase der ersten Hälfte war es so der Fall. Von daher, auch er, finde ich, hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Heinevetter, also gut, hat nicht so viel gespielt, ja. Hat soweit hier und da seine Paraden durchaus auch einfahren können, aber ja, auch da ja, schwierig, ihn jetzt so zu bewerten, aber ich glaube, da ist es, glaube ich, als Typ ist er das, was man vielleicht früher nicht so gedacht hätte, weil er sehr versessen darauf war, auch wirklich zu spielen und da ein bisschen vielleicht auch es ein bisschen rumort hätte, wenn er dann nicht gespielt hat oder sogar auf der Tribüne gesessen hat. Ja, das war, glaube ich, in diesem Fall wirklich nicht der Fall, sondern wirklich auch ein wichtiger Typ für die Mannschaft, auch für die jungen Spieler und dementsprechend das Torwart-Trio, ja, irgendwie alles in allem solide, gut ergänzt, aber ja, am Ende auch ein Ticken zu wenig, was man dann auch, wie gesagt, in diesen beiden Spielen gegen Ungarn und Spanien gesehen hat, da war es dann eben ein Ticken schwächer als die gegnerischen Torhüter und das war dann leider fatal für die Mannschaft.
Die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden für bessere Leistung. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Und ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt mal relativ viel ausführlich mit dem deutschen Team auseinandergesetzt. Mal gucken, inwieweit dieses Team, wie sie es jetzt zusammengespielt hat, irgendwann mal wieder zusammenspielen wird. Weil, wie gesagt, 9 Leute waren mit dabei, die normalerweise nicht mit dabei gewesen wären. Und ja, schauen wir natürlich dann genau drauf. Wollen jetzt eine kurze Pause machen und uns mit den anderen Teams beschäftigen. Denn wie gesagt, Hauptrunde ist vorbei. Wir wollen natürlich einen Blick werfen auf Viertelfinale. Wir gucken, wer von uns mehr Recht hatte bei den Tipps. Deswegen, ja, bleibt dran hier bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ja, kommen wir zurück und wollen uns mit den restlichen Partien beschäftigen und uns natürlich mit den Viertelfinals dann auch beschäftigen. Und da war natürlich in der deutschen Gruppe die Frage, okay, wer wird denn überhaupt Erster? Wer holt sich diesen Platz an der Sonne? Und wir müssen am Ende sagen, dass es die Spanier gewesen sind mit einem ja, wirklich soliden Spiel, 36 zu 28, ganz, ganz klar gewonnen. Und wir haben mit heute davon geredet, Gonzalo Pérez de Vargas, 17 Paraden, eine Quote von 43%, Tim. Also, ja, wenn du so einen hinten drin hast, dann ist es einfach, was?
Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ja, wirklich eine überzeugende Leistung der Spanier. Da muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass sowohl Roland Mikler, der Torwart der Ungarn, nicht gespielt hat, auch Martin Lekai war nicht dabei, was natürlich für die Ungarn schon eine ziemliche Schwächung ist. Ist natürlich jetzt die Frage, ob sie nur geschont wurden für das Viertelfinale oder ob das irgendwie andere Gründe hat. Ja, wird man dann in den nächsten Tagen sehen. Aber ja, die Spanier scheinen immer besser in dieses Turnier zu kommen, sich ja immer wohler zu fühlen und haben diese Gruppe jetzt gewonnen, sind weiterhin ungeschlagen und ja, das sieht tatsächlich schon sehr, sehr gut aus, vor allem, weil eben beide Torhüter definitiv im Turnier sind. Auch Corrales hat in den Spielen davor sehr, sehr gut gehalten. Und deswegen glaube ich, dass man auf jeden Fall in den K.O.-Spielen mit den Spaniern rechnen muss.
Das auf jeden Fall. Also die Spanier sollte man immer auf der Rechnung haben, gerade aufgrund ihrer Erfahrung. Ja. Also da sind ja wirklich einige Top-Leute mit dabei. Und wie gesagt, das haben sie brutal gut gemacht und auch selbst konsequent vorne gewesen, 75% Wurfquote. Also da haben die wirklich alles richtig gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Ferran Zolle 8 von 8, Alex Gomez 7 von 8. Also das lief wirklich flüssig wie am Schnürchen. Und am Ende, wie gesagt, haben sie sich diesen Sieg holen können und sind damit den Parallelgruppe der Übergang. Die Parallelgruppe ist ja die Gruppe 3, mit der man spielt. Und da gehen sie somit jetzt der französischen Nationalmannschaft aus dem Weg und treffen dort auf Norwegen, Tim. Denn die Norweger haben ja gewonnen gegen Island und aufgrund der Niederlage der Portugiesen gegen Frankreich sind sie jetzt entsprechend dort weitergekommen. Lass uns über das französische Spiel sprechen. 32 zu 23 haben sie am Ende klar gewonnen und ja, wir hatten irgendwie ein Gefühl, ne? Gegen Top-Mannschaften performen sie dann überragend und haben es wirklich, also Portugal hat nicht auch eine Chance.
Ja, das stimmt. Das war schon ja wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt der Franzosen, haben sich da überhaupt keine Blöße gegeben und das Ding gut runtergefahren, jeden Fehler der Portugiesen ausgenutzt. Da half es auch, also Gerard mit 9 Paraden, 28% solide, mehr aber jetzt auch nicht. Also von daher war es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die Kamem war nicht zu stoppen von 9 Metern. Also das war wirklich überragend. Auch ein Timothée Nguessin hat wirklich gut gehalten, gut geworfen. Und das war schon eine ziemliche Machtdemonstration, das muss ich sagen. Und die Franzosen sehen nicht schlecht aus. Also 5 Spiele, 5 Siege, die jetzt hier in der Hauptrundengruppe in die Wertung eingehen. Dazu noch das, also der gute Auftritt gegen Norwegen. Also irgendwie waren es jetzt tatsächlich eher die Spiele gegen vermeintlich deutlich schwächere Gegner, also gegen Island und Algerien, die so ein bisschen knapper waren. Aber in den Spielen, wo sie wirklich mussten und wo der Gegner auf Augenhöhe oder sogar einen Ticken vor ihnen gesehen wurde, haben sie ohne Frage abgeliefert. Und das ist schon ein bisschen furchteinflößend für diese K.O.-Runde jetzt.
Ja, das ist es auf jeden Fall und das ist wirklich, da müssen wir wirklich mal jetzt mal genau aufpassen, inwieweit die Franzosen dann zurückschlagen werden und sich da präsentieren können und wie gesagt, spielen gegen Ungarn, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass Ungarn da mit Lekai und Wickler Leute schon hat, vielleicht haben sie gesagt, okay gut, wir lehnen sowieso und dann schon vielleicht einen anderen Topspieler, um dann fit gegen Frankreich reinzugehen, inwieweit sie dann bestehen können, das war ich aktuell jetzt noch mal ein bisschen zu bezweifeln, aber wird mit Sicherheit ein spannendes Duell, eh natürlich wie Spanien gegen Norwegen, ich meine, Norwegen hat knapp nur gewonnen gegen Island mit 35 zu 33. Sanna Sargos mal wieder der absolut überragende Mann, 8 von 11, aber dazu wurde auch nicht mehr unterstützt mit Harald Reinkind 6 von 7 und Goran Johannessen mit 5 von 6. Also das war dann auch besser und das müssen sie auch zeigen. Also Sanna Sargos wird das Spiel alleine gegen Spanien nicht gewinnen können.
Nee, das wird auf keinen Fall funktionieren. Das ist ja auch das, was ich bisher wirklich so, ja, schwach fand an der norwegischen Mannschaft, dass sie wirklich so zentriert auf Sargosen waren. Jetzt war es zumindest schon mal ein bisschen besser. Also irgendwie kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, dass sie da irgendwie gegen die Spanier was reißen, weil, wie gesagt, die Spanier, auch wenn sie bisher auch ein paar Spiele drin hatten, die knapper waren und vielleicht nicht so überzeugend waren, diese Routine und individuelle Klasse und vor allem diese Breite an Spielern, die dann auch Verantwortung übernehmen, sehe ich auf jeden Fall ein bisschen höher an als bei den Norwegern momentan. Und ich glaube, das kann schon ausschlaggebend sein am Ende.
Ja, auf jeden Fall kann das ausschlaggebend sein. Und es ist, wie gesagt, ich denke, dass der Spanien und Frankreich gute Chancen haben, ins Halbfinale zu kommen. Und das wird damit sicher dann ein spannendes Halbfinale. Lass uns in die zweite, vierte Gruppe dann gucken, also quasi in die andere Hälfte. Und da müssen wir natürlich drüber reden, dass Dänemark im abschließenden Spiel ohne Mikkel Hansen 38 zu 26 gegen Kroatien gewonnen hat und sie gerade in der zweiten Halbzeit in alle Einzelteile zerlegt hat. Also das war brutal gut von vorne bis hinten gespielt. Natürlich, Kroatien war überhaupt nicht gut, nur mit 54% Wurfquote, aber was die Dänen da wieder gezeigt haben, boah, also das ist schon wieder richtig, richtig gut gewesen.
Ja, sie spazieren bisher so ein bisschen durch dieses Turnier. Also das ist wirklich überragend, was sie gemacht haben. Also auch heute mit Matthias Gitzel, ein junger Spieler, der bisher wirklich aufgeblüht ist in dem Turnier, hat heute auch gar nicht gespielt. Morten Olsen hat nicht gespielt, den man ja aus Hannoveraner Zeiten noch kennt. Ansonsten, Niklas Landin hatte eine kurze Schrecksekunde, weil ihm, ich glaube, Emil Jakobsen aufs Knie gefallen ist. Da ist er dann auch erstmal vorsorglich raus. Davor auch 5 Paraden, 38%. Scheint jetzt nichts Schlimmes zu sein, von dem, was ich so gesehen habe. Zumindest stand er dann auch gut an der Seitenlinie und konnte sich weiter bewegen, ganz normal. Dann kam Kevin Möller rein und hat eigentlich da weitergemacht, wo Landin aufgehört hat. 10 Paraden, 37%, also auch da wirklich ein überragendes Torhüter-Duo, was sie aufbieten können. Und ja, auch ein Lasse Svahn wurde geschont und es wurde auch so kommuniziert, dass er geschont wird. Also ich glaube, die Dänen sind schon sehr, sehr, also für mich sind die Dänen tatsächlich im Moment der Top-Favorit. Und das ist schon sehr beeindruckend, was sie bisher hier auf die Platte bringen. Und klar, gegen Kroatien, die so ein bisschen jetzt in den letzten beiden Spielen in alle Einzelteile zerfallen sind, musst du aber trotzdem auch erstmal 38 Tore werfen. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung am Ende.
Auf jeden Fall, das muss man ihnen ganz, ganz hoch anrechnen. Und ich meine, die musst dir mal nur die Hauptrundengruppe 2 angucken. Sie haben eine Tordifferenz von plus 53. Alle anderen Teams in der Gruppe haben eine Minus-Torverhältnis. Das spricht, glaube ich, alles darüber aus. Also es ist brutal, was die da spielen. Also das ist, wirklich Hut ab davor. Und wenn wir schon unseren Hut ziehen, dann müssen wir auch unseren Hut ziehen vor Katar, die das Spiel gewonnen haben gegen Argentinien und somit sich diesen zweiten Platz haben sichern können. Klar, es war denkbar knapp mit 26 zu 25, aber schon wieder haben sie es in die Top 8 geschafft bei der WM. Also man kann von dem Land und wie sie Spieler bekommen halten, was man will, aber dreimal in den letzten 4 Weltmeisterschaften in die Top 8 zu kommen, das spricht schon für Qualität.
Das definitiv. Valero Rivera Senior, der Trainer, macht da einen überragenden Job, zeigt, dass er wirklich einer der besten Handballtrainer ist, die es gibt. Das ist unfassbar bitter für Argentinien gewesen. Ihnen hätte tatsächlich ein Unentschieden gereicht, um weiterzukommen. Es wäre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch das erste Mal gewesen, dass sie unter den Top 8 gewesen wären. Also das ist echt, sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man vorher, 2 Tage vorher, eben dieses 23-19 gegen Kroatien feiern konnte, mit dem auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Und auch vor allem vor dem Hintergrund, dass es dann ausgerechnet Katar ist, die jetzt weiterkommen, tut es mir nochmal umso mehr weh, weil ich die Argentinier wirklich sehr, sehr gerne weitergesehen hätte. Aber gut, muss man so akzeptieren. Katar hat die Chance einfach konsequent genutzt. Wirklich überzeugend war das Turnier von ihnen bisher auch nicht. Also knapp gegen Japan gewonnen, deutlich gegen Dänemark verloren, gegen Bahrain solide gespielt und jetzt eben knapp gegen Argentinien gewonnen. Gegen die Kroaten noch mit 2 Toren verloren. Also glaube ich, dass es für sie auf jeden Fall nicht weitergehen wird als das Viertelfinale. Aber du hast es gesagt, 3. Mal innerhalb von 4 Weltmeisterschaften muss man als nicht-europäische Nation dann auch erstmal schaffen.
Ja, das muss man auf jeden Fall da erstmal schaffen. Und ja, natürlich klar, ein bisschen vielleicht profitiert dann auch von der Schwäche der Kroaten oder so, aber trotzdem, dann musst du auch da sein und diese Schwäche dann natürlich auch nutzen. Genau. Das kriegen sie wirklich, wirklich gut hin. Lass uns ja dann zu den Gegnern dann kommen, denn die Kataris werden dann auf Schweden treffen, die Gruppe Hauptrundengruppe 4 gewonnen haben, vor Ägypten, die dann das schwere Los haben, daheim gegen Dänemark spielen zu müssen, die ja wirklich aktuell in einer sehr guten Form sind. Die Schweden wirklich am Ende mit einer blitzsauberen Leistung 34 zu 20 gegen die russische Mannschaft gewonnen und wirklich unbekümmerter Auftritt. Sie spielen einfach drauf los und das macht ganz, ganz viel Spaß, ihnen zuzugucken.
Das auf jeden Fall. Sie spielen einen unfassbar schönen, schnellen Handball. Was Palika im Tor abliefert, was ein Hampus Wander auf links außen abliefert, ist wirklich unfassbar stark. Und auch Jim Gottfriedsson hat jetzt vor allem in dem Spiel gegen das russische Team eine blitzsaubere Leistung abgeliefert, hat sehr, sehr gut die Fäden gezogen. Und das Ding war gefühlt auch schon nach 10 Minuten durch. Also der Start war überragend von den Schweden und von da an haben sie sich auch das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Und das war wirklich sehr überraschend, weil die russische Mannschaft bis dahin eigentlich auch durchaus überzeugen konnte und gut spielen konnte. Und ja, von daher, das war schon ein ziemliches Statement jetzt zu diesem Ende der Hauptrunde. Vor Ägypten, vor Slowenien die Hauptrundengruppe zu gewinnen, sehr, sehr stark. Hätte, glaube ich, auch so nicht jeder getippt. Und zu Ägypten kann man sagen, am Ende glücklich noch das Unentschieden gegen Slowenien rausgeholt, durch das sie dann weitergekommen sind. Da lagen sie zur Pause auch schon mit 4 Toren hinten. Also das war auch sehr, sehr eng. Von daher, ich glaube, das wird sie auch auf jeden Fall ärgern, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten, weil dann wären sie, glaube ich, auch. Nee, dann wären sie auch nicht Gruppensieger geworden, weil sie eben das Spiel gegen Schweden verloren haben mit einem Tor. Also ja, für die Ägypter, glaube ich, tatsächlich ein bisschen enttäuschend, obwohl sie jetzt im Viertelfinale stehen, dass es eben in diesen beiden Spielen zweimal knapp nicht zum Sieg gereicht hat. Das ist schon, weil jetzt gegen Dänemark, also das sehe ich nicht wirklich, dass sie da weiterkommen.
Nee, auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen musste auch die Wurfquote besser sein. 53% ja. Wurfquote gab gegen Slowenien, die wirklich einen überragenden Torhüter hatten. In Clement Ferlin 18 Paraden, 48% Quote. Richtig, richtig stark. Also da konnten sich die Slowenen, die aktuell ein kleines Pizzageld haben, denn sie haben sich wohl von außerhalb des Hotelgeländes zukommen lassen. Gibt sogar wohl Bilder von, also da geht natürlich gar nicht, das müssen wir ganz ehrlich sein, also in einer Bubble sich von Pizza von außerhalb zu bestellen, sorry Leute, das dürft ihr nicht machen, aber wie gesagt, es ist jetzt so stattgefunden, das kann sich ändern, die Slowenien sind ausgeschieden, das spricht auch vielleicht
glaube, was dafür. Ja, Tim. Ich glaube, ein paar deutsche Ex-Nationalspieler mussten auch ein bisschen schmunzeln bei der Geschichte. Da gab es ja so eine Geschichte auch bei der Heim-WM 2007. Also in diesen Zeiten ist es umso kritischer, was das angeht. Also ja, ein bisschen fragwürdig. Aber naja, gut. Ich sage mal so, in der ersten Halbzeit sah es ja jetzt nicht so schlecht aus. Also so eine Pizza kann ja auch ein paar Kräfte freisetzen, aber.
Und in der zweiten Halbzeit lag es dann schwer im Magen wahrscheinlich, deswegen haben sie das nicht mehr gewinnen können. Nee, aber ja, wie gesagt, es muss nicht sein. Ist gerne dann, wenn alles wieder normal ist, dann kannst du gerne Pizza aufs Zimmer liefern lassen, so oft du möchtest, das ist ja gar kein Problem, aber Pizza auch nicht in so einer Phase, deswegen, ja, die Slowenen natürlich für sie sehr, sehr bitter, auch gerade für meinen Tipp, weil ich hätte die Slowenen eigentlich ins Viertelfinale getippt, aber naja, gut, sie haben das Spiel leider nicht gewinnen können, trotz einer überragenden Torhüterleistung und der eigentlich besseren Wurfquote, deswegen bin natürlich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich die Ägypter dann schlagen werden gegen Dänemark und die Schweden dann natürlich, wie sie dann gegen Katar spielen werden, aber es ist auf jeden Fall, Tim, 4 spannende Viertelfinals und wenn ich richtig gerechnet habe, müsstest du mehr Tipps richtig haben als ich, oder?
Warte mal. Lass mich mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe 5 Viertelfinalisten richtig getippt. Immerhin.
Schweden. Norwegen. Ja, okay, 4. Ja, warte mal. Schweden. Frankreich. Nee, Norwegen hatte ich getippt. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ja, genau. Dänemark hatte ich. Und dann Spanien. Ach, 4. Mist. Ah!
Sehr schön.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Gruppe 3 auf Portugal getippt hatte oder auf Frankreich. Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, ich glaube, da warst du dir auch sehr unsicher, das stimmt.
Ja, das war ich mir unsicher.
Es könnte sein, dass du da noch.
Vielleicht ist unentschieden, zur Not habe ich verloren, aber es zeigt, dass die Gruppe war knapp und natürlich Portugal. Das ist sehr, sehr schade. Wir beide sind ja Fan des portugiesischen Handballs und wir hätten es ihnen auf jeden Fall sehr gerne gegönnt, aber
absolut.
Mit 23-32, da haben sie es dann relativ klar dann verloren. Ja. Weiter geht's am 27. Also das, wenn ihr uns hört, dann quasi am Mittwoch geht's weiter. Mit den Viertelfinalspielen President's Cup geht's natürlich dann auch noch weiter. Da gibt's auch noch die Platzierung ausgespielt. Bin ich übrigens spannend, dass die Platzierungen ausgespielt werden, aber die restlichen Platzierungen, jetzt zum Beispiel Spiel um Platz 9 bis 17 müsste das sein. Oder also so die 4 Teams, die jetzt in der Gruppe jeweils ausgeschieden sind, dass die nicht weiterspielen, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es natürlich gut für die kleinen Teams, dass sie noch ein bisschen Erfahrung sammeln können und so weiter und nicht ein bisschen mehr Spieler haben. Natürlich trotzdem natürlich schon so ein kleines Team, wo man mal drüber hin könnte. Aber das wollen wir nicht machen, sondern wollen uns darüber freuen, auf die anstehenden Spiele und dann schauen wir mal, wer dann am Ende, am Sonntag, die Trophäe in die Höhe strecken wird. Das wird ein noch sehr, sehr heißes Spiel, deswegen solltet ihr uns unbedingt weiterhin folgen. Auf Twitter habt ihr die Möglichkeit, sowohl Tim und mir zu folgen. Bei Tim ist es @Tim Unterstrich-Detman23. Bei mir ist es SeppMars56. Dort könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, eure Meinung dazu lassen, wie ihr das deutsche Team gesehen habt natürlich. Da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Und ja, lasst einfach mal Feedback da, was ihr bis gut fand, was ihr nicht so gut fand, welche Spieler ihr vielleicht aussortieren möchtet und was auch immer. Also da sind wir wirklich offen für jegliche Art von Diskussion oder sonstigen Feedback, was ihr gerne machen möchtet. Dürft uns auch gerne mal eine Rezension lassen bei iTunes. Am liebsten natürlich 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ja, und dann hören wir uns dann, ja, würde ich sagen, Mittwochabend, morgen Donnerstag früh dann wieder hier und dann reden wir über die Viertelfinalspiele und schauen dann auf die Halbfinalspiele voraus. Deswegen bis zum nächsten Mal hier bei Anruf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.